Wer Theresienstadt oder Teresin hört, denkt zuerst an das Ghetto bzw. an das KZ. Dieser traurigste Teil in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Ortes reicht allein für eine eigene Darstellung. Die beiden Journalisten Uta Fischer und Roland Wildberg haben nun aber die gesamte Historie von Theresienstadt in einem Buch dargestellt. Von der Gründung der Festung, die am Reißbrett entworfen wurde, bis zum Hochwasser im Jahr 2002. Es ist das erste Buch seiner Art auf Deutsch und heißt Theresienstadt – Eine Zeitreise. Für eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie nun ein Gespräch mit Uta Fischer. Das Interview habe ich diese Woche mit ihr geführt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Frau Fischer, Sie haben zusammen mit dem Journalisten Roland Wildberg ein Buch über Theresienstadt geschrieben. Sie konzentrieren sich dabei nicht nur auf die Nazizeit, sondern stellen eben die gesamte Geschichte des Ortes bzw. der Festung dar. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und an wen richtet sich Ihr Buch?
Ja, die Geschichte zum Buch hat tatsächlich eine lange Vorgeschichte. Ich glaube, das liegt jetzt ungefähr 14 Jahre zurück. Ich war damals noch Studentin und habe an einem Workshop für Stadtplaner teilgenommen. Und diese Begegnung mit dem Ort und der Geschichte, das war für mich sehr prägend und letztendlich auch wegweisend. Ich habe dann zunächst im Rahmen meiner Diplomarbeit mich mit der Problematik der Konversion in Teresin beschäftigt, also der Umnutzung der militärischen Liegenschaften vor Ort, und später dann im Auftrag Planung für die Umnutzung von Kasernen in Teresin erarbeitet, und am Ende entstand dann die Idee zum Buch, was jetzt ja letztendlich vorliegt.
Und an wen richtet sich Ihr Buch?
Natürlich an jeden, der sich grundsätzlich für die Geschichte Theresienstadt interessiert. Speziell würde ich aber sagen, ich empfehle sehr Lehrern und Dozenten, die eine Reise oder eine Studienfahrt nach Teresin vorbereiten, aber auch für den Aufenthalt vor Ort. Also das Buch hat ja zwei Aspekte. Das eine ist Geschichtsbeschreibung und das andere, das ist, sage ich mal, das Herzstück des Buches, das sind zwei Spurensuchen. Die konzentrieren sich ja einmal auf die Geschichte der Festungszeit und dann einmal auf die Ghettozeit. Also mit dieser Spurensuche, mit dem Kapitel in der Hand, kann man dann wirklich vor Ort eine Menge entdecken und erfahren. Und das geht dann über trockene Geschichtsberichterstattung hinaus. Also weil wir haben einen sehr großen Schwerpunkt darauf gelegt, das so anschaulich wie möglich zu machen, dass man wirklich ein Gespür, eine Ahnung bekommt, wie das Leben dort war, was dort stattfand.
Wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen, Theresienstadt war ja zuallererst eine Festung. Warum entstand sie und warum an diesem Ort in Böhmen?
Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also 1740 kam Friedrich II. An die Macht und schon 6 Monate nach seiner Krönung annektierte er die österreichische Provinz Schlesien. Das war also damals der erste von 3 Kriegen um die Vorherrschaft. Und in diesen schlesischen Kriegen hatten die Habsburger immer ein Problem. Und zwar konnten sie die Preußen an der Grenze nicht aufhalten. Sie sind also jedes Mal in etwa auf den gleichen Wegen erst ins Landesinnere eingedrungen und dann quasi weiter nach Prag und Wien vormarschiert. Und als dann 1763 Maria Theresia endgültig Schlesien abtreten musste, stand eigentlich schon fest, da muss was passieren. Jetzt war die Staatskassen damals aber leer und es entbrannte dann zunächst ein langjähriger Federkrieg der Generäle, wie man jetzt das Verteidigungssystem in Böhmen verbessern könnte. Und irgendwann mal, da kam dann Josef II. Ins Spiel, 1765 wurde er ja Mitregent, setzte er sich vehement für eine Reformierung auch des Verteidigungssystems im Habsburger Reich und vor allem in Böhmen ein. Und es wurde dann auch entschieden, zunächst die Festung Königgrätz zu modernisieren, aber es fiel dann auch die Entscheidung zum Bau 2 neuer Festungen, also 2 komplette Neuanlagen. Das ist zu dieser Zeit einmalig gewesen. In Europa gibt es keine vergleichbare Entscheidung oder Realisierung solcher Neubauten. Und die zweite Festung, das war im Theresienstadt. Und sie bekam eine besondere strategische Bedeutung, zuteil, weil nämlich Theresienstadt direkt an der Fernstraße Dresden-Prag lag und außerdem noch an der Elbe-Eger-Schleife. Also die Preußen sind damals die Fernstraße langgegangen, haben diese als bequeme Passage benutzt und haben außerdem auch noch Munition, Kanonen und Nachschub auf der Elbe ins Landesinnere transportiert. Und diese Geschichte, die sollte sich einfach nicht noch einmal wiederholen.
Aber die Festung hat ja dann nie den Ernstfall erlebt. Warum sind denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Folge an Theresienstadt vorbeigegangen?
Ja, also die Festung Theresienstadt, aber natürlich auch die anderen Festungen in Böhmen, die waren im Prinzip 20 Jahre nach der Fertigstellung bereits veraltet. Also die Waffentechnik und Strategie, die hatten einfach gewaltige Fortschritte gemacht. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen spielten sich damals in der Regel außerhalb von Festungen ab. In 1866 war quasi nur ein kleines Scharmützel gewesen, obwohl die Festung freilich in Verteidigungszustand gebracht wurde, fand dort wirklich nichts statt. Also es kommt hinzu, dass die Straßen und die ganze Infrastruktur, die war damals schon so weit entwickelt, die Soldaten zogen dann einfach über andere Verkehrswege einfach an der Festung vorbei.
Wie viel ist denn heute noch von diesem ursprünglichen Festungsbau zu sehen und vielleicht, was macht diese Festung so besonders?
Mit Theresienstadt ist insofern ein Glücksfall. Sie ist nahezu vollständig erhalten. Nicht nur die Festungsanlagen an sich, sondern auch die in die Festung eingebettete spätbarocke Idealstadt. Und das ist also wirklich ein einzigartiges Beispiel für die Ingenieurbaukunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Zu der Festung gehören auch noch zwei ganz besondere Sachen. Das eine ist ein unterirdisches Minensystem. Das hat eine Länge von insgesamt 29 Kilometern, sollte die Festung zusätzlich schützen. Und ein ausgetüfteltes Schleusensystem sollte ungefähr 2/3 der Festung schützen. Und dafür war es notwendig, ein komplett neues Flussbett anzulegen. Also wer heute in Theresien auf der Brücke über der Neuen Eger steht, da kann sich das kaum vorstellen, dass das ein komplett neu angelegtes Flussbett ist. Also das hat man damals gemacht, auf einer Länge von 4 Kilometern. Eine gewaltige Anstrengung war das. Und in dieser Brücke wurde dann eine Hauptschleuse eingerichtet, mit der konnte man das Wasser stauen und das gestaute Wasser konnte dann über ein kompliziertes Schleusensystem, was zum Teil unterirdisch ist, in die Gräben der Festung geleitet werden, aber auch große Flächen außerhalb der Festung konnten geflutet werden. Das machte man oder das hätte man gemacht, um den Feind so weit wie möglich außerhalb der Festung zu lassen. Und nur auf der Seite, wo man das Wasser quasi nicht einsetzen konnte zu Verteidigungszwecken, dort wurde ein unterirdisches Minensystem eingerichtet und das ist also auch noch fast vollständig erhalten.
Theresienstadt kennt man auch als Gefängnis, spätestens als die Gestapo es genutzt hat. Welche Personen wurden aber vor der NS-Zeit dort inhaftiert?
Da fällt mir erstmal der berühmteste Häftling Theresienstadts ein, das ist Gavrilo Princip. Er ist ja derjenige, der quasi verantwortlich gemacht wurde mit anderen Mittätern für das Attentat von Sarajevo. Und er saß ja dort ein, gemeinsam mit noch zwei anderen Mittätern. Und diese Haft ging ja ein Gerichtsverfahren vorweg. Er wurde quasi begnadigt zu 20 Jahren Festungshaft. Ursprünglich sollte er nämlich zum Tode verurteilt werden. Und er saß denn dort mehrere Jahre ein. Jetzt muss man sich vorstellen, also die Zelle ist bekannt, das ist die Zelle Nummer 3. Die war feucht, kalt, dunkel. An seinem Fuß war eine 20 Kilo schwere Eisenkugel angebracht. Also er konnte sich auch überhaupt nicht bewegen. Und unter diesen Bedingungen starb er dann also auch, beziehungsweise erkrankte zunächst an Tuberkulose und starb dann letztendlich auch. Im Ersten Weltkrieg war dann die kleine Festung, also auch Lager für Kriegsgefangene. Und die Geschichte des Gefängnisses setzt sich ja dann fort, also bis 1948.
Am häufigsten wird der Name Theresienstadt ja mit dem Ghetto verbunden, das die Nazis an dem Ort errichten ließen. Im vergangenen Jahr war der 70. Jahrestag des ersten Transports von Juden aus Prag nach Theresienstadt. Sie haben sich dem Thema unter anderem auch mit Porträts von Opfern und Tätern genähert. Gibt es ein Schicksal, das Sie besonders bewegt hat?
Ja und nein. Also Roland Wildbach und ich, wir haben im Laufe der Recherche natürlich sehr viele Schicksale gelesen und jedes für sich geht einem irgendwo nahe. Aber ich möchte jetzt hier kein spezielles herausheben. Besonders nahe geht mir aber eine Häftlingsgruppe. Und zwar sind das die Alten, die ab 1942 ins Ghetto kamen. Die kamen in der Regel aus Österreich und Deutschland. Denn über ihr Schicksal ist, sage ich mal, nicht sehr viel bekannt. Da gibt es also nur wenig Aufzeichnung. Aber man weiß um die Lebensbedingungen vor Ort. Da das Ghetto damals ja ohnehin schon total überfüllt war, mussten sie notgedrungen auf den Dachböden untergebracht werden. Und da gab es überhaupt nichts. Also es gab dort keine Isolierung, es gab also keinen Schutz vor Kälte, wie auch vor Sommerhitze, kein Licht, kein Wasser, es gab nicht mal irgendwelche Matratzen. Und dort lebten sie also zusammengefercht, dafür gab es aber Unmengen von Ungeziefer und die Krankheiten grassierten dann extrem schnell und viele starben dort innerhalb kürzester Zeit. Man muss dazu sagen, dass diese Menschen ja eine Reise angetreten haben, um in einen Kurort zu fahren. Also viele haben geglaubt, dass sie dort ohne Repression einen ruhigen Lebensabend verbringen können und waren dann umso schockierter, als sie dann wahrnehmen mussten, was dort wirklich los ist. Also diese Schicksale, das ist eine sehr spezielle Geschichte und das ist, muss man leider sagen, wird auch viel zu selten benannt. Und wer die Bilder von Beatrich Ritter kennt, der kriegt vielleicht eine Vorstellung, wie diese Verhältnisse war. Und davon haben wir auch ein paar Bilder im Buch, die das verdeutlichen, denn Fotos gibt es ja nicht.
Sie haben, wie Sie gesagt haben, ja Spurensuche betrieben und das macht auch einen Teil, einen wichtigen Teil Ihres Buches aus. Was kann man denn in Theresienstadt heutzutage noch erkennen aus der Zeit des Holocausts?
Naja, Theresienstadt ist ja ein besonderer Fall als Lager, denn wir haben es ja nicht zu tun mit einer klassischen KZ-Architektur, wie wir es in Sachsenhausen beispielsweise haben, wo eigens dafür ein neues Lager errichtet wurde. Theresienstadt ist ja eine Stadt gewesen, die zwangsausgesiedelt wurde und man hat daraus quasi ein Riesengefängnis gemacht. Und diese Spuren sind natürlich alle noch da, weil die Stadt existiert ja noch. Das heißt, wir haben die Gebäude, wo die Menschen lebten, wo sie litten, das ist alles noch da. Und wer genau hinschaut, der wird auch finden, dass in den Gebäuden oder an einzelnen Gebäuden sogar noch einzelne Spuren zu finden sind. Ich hatte das große Glück, dass ich in manche Gebäude gehen konnte, sowohl in Kasernen als auch in Bürgerhäuser. Und das ist unglaublich, was dort noch zu finden ist. Also wir haben dort gefunden Verschläge, wir haben Nägel gefunden, Porzellanisolatoren, ganz wunderbare Wandmalereien, die zum Teil sogar Künstler offenbar gemalt haben. Das bleibt natürlich ein gewisses Geheimnis, muss ich sagen, weil jeder Besucher, der nach Theresienstadt kommt, ja freilich nicht diese Sachen sehen kann. Aber man sollte es wissen, dass das alles noch da ist.
Frau Fischer, haben Sie vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.